Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo Robert.
Hallo Sabrina. Ich hoffe, dass es dir gut geht.
Ja, mir geht's gut. Ich finde es schön, dir mal wieder so Hallo zu sagen, weil ich glaube, wir sind bis jetzt immer direkt ins Thema eingestiegen.
Haben wir selten gemacht, ne?
Ja, deswegen also, dachte ich.
Wir nutzen einfach heute die Zeit einfach mal mit uns beiden.
Genau. Und lassen unsere Interviewgäste einfach sitzen. Nein, Quatsch. Und unsere HörerInnen haben bestimmt auch ein bisschen Besseres zu tun.
Wahrscheinlich, ja.
Genau. Heute erwartet euch eine besondere Folge, und zwar über das O-Tippen. Und das habt ihr euch gewünscht, beziehungsweise es gab eine Frage auf Facebook, könnte mal jemand das O-Tippen erklären oder mir zeigen, wo es gut erklärt wird. Und niemand hat sich gemeldet und ich dachte, oh ja, ich nehme das mal als Arbeitsauftrag. Das war im März und jetzt sind wir soweit. Jetzt im August 2022.
So ist es.
Knapp 6 Monate später haben wir es umsetzen können, weil wir ganz, ganz tolle Interviewpartner bekommen haben. Und zwar ist es die Melanie Hessenauer und die Tanja Pichler, die uns heute etwas über das O-Tippen erzählen. Für alle, die jetzt denken, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was das ist. Oder, jo, ich habe da mal reingeguckt und das sah ein bisschen komplex aus. Eigentlich möchte ich das nicht. Das sagen die zwei auch, dass es sehr komplex auf den ersten Blick aussieht. Aber man kann es, also sie versuchen es sehr, sehr gut zu erklären mit vielen, vielen Beispielen. Und sie versuchen oder sie werden heute auch die ganzen sehr verwirrenden Fachbegriffe daraus weglassen, damit wir einfach gut zuhören können, worum es denn eigentlich geht und uns nicht in Fachtermini verlieren werden. Genau, das
bevor wir starten, Sabrina, ich habe heute bei Instagram eine kleine Umfrage gestartet zum O-Tippen, war nämlich ganz interessant. Und zwar, wir haben ja die Frage gestellt, ob jemand schon was von dem O-Tippen gehört hat. Und es waren wirklich tatsächlich 85% haben Ja gesagt, 15% Nein. Also es waren auch sehr, sehr viele, die wirklich teilgenommen haben. Mhm. Und die zweite Frage war, ob man schon damit gearbeitet hat. Und da waren es nur 36% Ja und 64% Nein. Also viele, viele haben schon davon gehört. Aber die wenigsten haben damit gearbeitet. Deswegen vielleicht nach dieser Folge kommt vielleicht etwas Licht ins Dunkle. Ich freue mich da wirklich sehr drauf.
Ja, ich freue mich auch. Und danke, dass du heute Instagram übernommen hast.
Gerne.
So, aber jetzt zu unseren Interviewpartnern. Hallo Melanie, hallo Tanja.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo. Wir freuen uns auch total.
Ja, voll schön.
Schön. Bevor wir jetzt ins Eingemachte starten, erzählt uns doch ein bisschen mal was über euch.
Ja, dann würde ich gleich mal starten. Ich bin Melanie Hessenauer und ja, ich bin eine von beiden, die euch heute das O-Tippen ein bisschen plausibler machen wollen und euch Lust machen wollen, so dass ihr drüber nachdenkt, ein bisschen, wow, das könnte ja doch ganz lohnenswert sein, mich damit zu beschäftigen. Und zwar selbst, wenn ich genauso wie die Melanie Ergotherapie im Jahre 2000 gelernt habe und in meiner Ausbildung eigentlich sowas wie Begriffe wie Modelle, Betätigung, Klientenzentrierung überhaupt noch nicht gehört habe. Also da komme ich her. Ich bin seit 2000 Ergotherapeutin und bin jetzt seit 2004 in der Schönklinik Vogtereuth, wo auch ich heute meine Kollegin Tanja Pichler mitgebracht habe und arbeite dort mit ihr zusammen in der Abteilung Neuropädiatrie und neurologische Kinderreha und bin dort auch leitende Ergotherapeutin mit einem Team mit 21 Ergotherapeutinnen und einem riesengroßen interprofessionellen Team. Ja, und in Vogtereuth, da war es auch, dass ich zum ersten Mal gehört habe, dass wir Ergotherapeutinnen uns eigentlich darum kümmern, dass die Kinder wieder das tun können, was ihnen wichtig ist. Und dass wir dementsprechend auch genau mit ihnen das üben, also was sie können möchten. Dass wir mit ihnen üben, Fahrrad zu fahren und Schere zu schneiden. Und dass wir eben nicht, wie ich es in meiner Ausbildung gelernt habe, irgendwelche Übungen, Parcours oder Handwerkstücke mit den Kindern mache. Und ja, in Vorbereitung jetzt auf dieses Interview habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wow, was hat mich denn so am meisten beeinflusst in meiner beruflichen Laufbahn. Und für mich war das wirklich, dass ich in 2010 eine Fortbildung zum Assessment of Motor and Process Skills gemacht habe. Dieses standardisierte Assessment, was eine Performance-Analyse, also eine Ausführungsanalyse ist, ist eben ein Teil des OTIPPEN, über das, was wir heute reden werden. Und dieses EMS, das hat mir eben gezeigt oder ganz plötzlich einen Horizont aufgemacht, weil ich darüber gelernt habe, Betätigung ja gut zu beobachten und rauszufinden, wow, genau an welcher Stelle ist es denn jetzt, stockt es ein bisschen und wo hängt es ein bisschen? Und als ich das dann gelernt hatte, dann sind mir plötzlich wie, da ist mir wie von den Augen gefallen, Möglichkeiten, was ich mit meinen Kindern, mit meinen Klientinnen tun kann, und zwar auf Betätigungsebene. Und das ist so das, glaube ich, was mich dazu gebracht hat, mich mehr auch mit meinem Beruf auseinanderzusetzen. Und ich hatte dann auch glücklicherweise die Möglichkeit, von der Anne Fischer, die das OTIPPEN entwickelt hat, auch wirklich zu lernen, was sie mit dem OTIPPEN uns mitgeben möchte. Und wie wir diesen Leitfaden oder diese Struktur, die sie uns da gibt, wirklich nutzen können, um unsere ergotherapeutische Identität vielleicht auch ein bisschen zu stärken und uns immer wieder zu reflektieren. Ja, da komme ich her. Und das Ganze hat mich jetzt so sehr auch immer interessiert und beschäftigt, dass ich mittlerweile neben meiner Tätigkeit in der Schulklinik auch noch das EMS mittlerweile unterrichte und auch zu Themen rund um das OTIPPEN eben auch Seminare anbiete. Und auch wenn ihr Publikationen oder Vorträge von mir seht, dann werdet ihr immer wieder merken, ah, in Melanies Hintergrund, in ihren Gedanken, da läuft das OTIPPEN mit. Ja, das war's von mir.
Sehr interessant.
Okay, dann mache ich weiter. Also ich bin die Tanja und wie die Melanie schon beschrieben hat, ihre Arbeitskollegin seit knapp 4 Jahren. Genau, und die Melanie ist vor 2 Monaten auf mich zugekommen und hat gemeint, hey Tanja, hättest du nicht Lust, einfach beim Podcast mitzumachen? Da geht es um das Thema OTIPPEN. Und ich fand das mega cool, das Thema, weil es mich in meiner Ausbildung schon sehr gecatcht hat. Und habe gesagt, ja klar, mach mal. Und jetzt bin ich froh, da zu sein. Also es freut mich richtig. Genau, zu mir. Ich bin seit 5 Jahren Ergotherapeutin, habe die Ausbildung in Österreich gemacht, in der Fachhochschule in Krems und habe dort auch das OTIPPEN das erste Mal kennengelernt. Genau. Und nach meinem Abschluss war ich dann noch kurz im Ausland für 3 Monate als Volontär tätig. Da habe ich in einer Therapiezentrum für Kinder gearbeitet auf Bali. Und danach kam ich schon nach Vogtreuth in die Schönklinik und arbeite jetzt mit Melanie zusammen in der Neuropädiatrie, wo wir eben auch das OTIPPEN immer wieder einsetzen und was mich einfach so begeistert hat. Also ich habe sogar die Möglichkeit gehabt, noch bevor ich begonnen habe, an der Fortbildung teilzunehmen mit Anne Fischer, die Melanie organisiert hat, und habe schon vor meinem Berufseinstieg in die Neuropädiatrie da einen ersten Einblick bekommen nochmal, wie gearbeitet wird. Und genau, ich glaube, es ist auch ganz cool, weil wir viele Beispiele von unserer Arbeit mitgenommen haben, dass ich nochmal ganz kurz erzähle, was wir für eine Arbeitsstelle sind. Also wir sind eine Reha-Klinik und wir behandeln Kinder von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr. Wir begleiten sie sowohl in der Frührehabilitationsphase als auch in der weiterführenden Reha. Und dabei bringen die Eltern oder auch die Kinder ganz viel unterschiedliche Anliegen mit. Also zu einem wollen sie einfach die Eltern wieder mit ihren Kindern kuscheln können, Bilderbücher anschauen. Oder es gibt Kinder, die einfach selbstständig ihre Fußballschuhe anziehen wollen oder einen Eyelinerstrich selber ziehen möchten. Und da ist halt total super, das OTIPPEN herzunehmen, weil das so so bedeutungsvolle Betätigungen für die Kinder sind und wo wir einfach auch unseren Fokus gelegt haben. Genau, das war es kurz zu mir.
Super, vielen, vielen Dank. Genau, dann würde ich sagen, wir starten auch gleich mal direkt ins Thema rein. Also natürlich stellen wir uns erstmal die Frage, was das Autippen überhaupt ist und wann es das überhaupt gibt. Vielleicht könnt ihr das kurz mal erläutern, vielleicht auch, was Autippen überhaupt ausgesprochen heißt. Wir reden ja immer von Autippen, vielleicht kann man da ja das ausgesprochen nochmal benennen. Und wir haben ja vorhin auch gesehen, dass viele oder zumindest bei uns in der Community einige das Autippen kennen, viele noch nicht damit gearbeitet haben. Aber wie verbreitet ist es denn tatsächlich in Deutschland? Vielleicht könnt ihr das irgendwie einschätzen.
Okay. Ja, also das Autippen mal ausgesprochen, Occupational Therapy Intervention Prozessmodell. Und ich würde tatsächlich mit dem beginnen, seit wann es das Autippen gibt. Also ich habe es ja, wie gesagt, in meiner Ausbildung kennengelernt, im vorletzten Semester, also es war so im Herbst 2016. Und damals habe ich so den Eindruck bekommen, dass das Autippen noch ein sehr neues Modell ist, das bis jetzt eigentlich wenig Aufmerksamkeit in der Ergotherapie gefunden hat. Und umso schöner habe ich es dann eigentlich gefunden, dass ich mehr und mehr Therapeutinnen kennenlernen durfte, die eben mit dem Modell sich schon auseinandergesetzt haben und die auch mit dem Modell arbeiten. Und dann habe ich mich halt selber auch noch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und bin erstaunlicherweise drauf gekommen, dass die erste Publikation bereits 1998 geschehen ist. 1998. Und zwar von Anne Fischer, also die hat das Modell entwickelt. Und 2009 ist dann das erste Buch erschienen, in englischer Version. Und 2014 gab es dann die deutsche Übersetzung von der Barbara Dienhardt. Genau, und das wurde halt immer weiterentwickelt. Und 2019 kam dann eine komplett überarbeitete Version heraus. Und zwar in dem Buch Powerful Practice. Genau, und das war so der Werdegang vom Autippen. Und entstanden ist das Autippen ja eigentlich von Therapeuten, die Fragen an die N gestellt haben, wo man was in den Therapieprozess hineingibt. Und es ist ja ein prozesshaftes Modell. Genau. Und die N. Fischer hat es entwickelt, damit es uns Ergotherapeuten einfach erleichtern soll, Betätigung als ganz besonderen Schwerpunkt in unserer Arbeit zu sehen und hervorzuheben. Also nicht nur jetzt bei der ersten Kennenlernen, sondern wirklich von Anfang, von der Kontaktaufnahme bis zur Entlastung, dass man da Betätigung in den Fokus stellt. Und das ist das Wichtigste. Genau.
Und von der Verbreitung in Deutschland, was würdest du einschätzen? Ist es eher sehr stiefmütterlich jetzt oder habt ihr da irgendwie Erfahrungswerte? Habt ihr vielleicht Anfragen oder wie sieht es da aus?
Die Frage würde ich gleich mal übernehmen, weil das ist eben genau so eine Frage, die man gerade irgendwie noch nicht so ganz genau oder wir nicht so ganz genau beantworten können. Darum fand ich jetzt vorhin auch deine Umfrage ganz spannend, das zu hören. Weil wenn ich einfach nur mal mich in meiner Position als Leitung sehe und ich führe da Vorstellungsgespräche, dann kommen ganz große Augen eigentlich von fast allen, wenn man sagt, ob sie denn schon mal was von diesem Autippen oder von dem Prozessmodell gehört haben. Und da war, glaube ich, in den letzten Jahren keiner dabei, der wirklich gesagt hätte, ja, habe ich gehört, wow, habe ich schon mal was drüber gesehen. Sondern da muss ich sagen, aus den Ausbildungen raus haben wir eher einige Leute, die es kennen, aber der Großteil hat es noch nicht mal gehört. Und das passt auch so ein bisschen zu, wenn man auf Kongressen und so ist, wenn man mit Leuten spricht. Was ich jetzt aber gerade in diesem Jahr auf dem Ergo-Kongress oder auch in aktuellen Fachbüchern, ergotherapeutischen, sehe, ist, dass erfreulicherweise man immer wieder Autippen liest oder hört, dass die Leute das verwenden. Und dass man eben auch so wie in Lehrbüchern von der Maria Kohlhuber und den Kolleginnen aus 2020 oder auch im Fallbuch von der Ellen Romain aus 21 oder auch im Ergotherapie in der Neurologie von der Anke Hess, was gerade in diesem Jahr rausgekommen ist, dass man da jetzt plötzlich immer wieder was von dem Autippen liest. Und ich würde das jetzt so interpretieren, es gibt mehr und mehr Ergotherapeutinnen, die entdecken, dass das Autippen doch nicht nur ein riesengroßes Monster ist, sondern dass es nützlich sein kann.
Interessant, ja. Wir haben nicht nur das Autippen, beziehungsweise wir haben noch andere oder viele, viele andere Modelle in der Ergotherapie, die durchaus bekannter sind, würde ich sagen. Also auch gerade so kanadisches Modell oder Moho, Kava-Modell oder wie sie halt alle heißen. Wie unterscheidet sich denn das Autippen von diesen anderen Modellen? Also was macht das wirklich besonders? Weil wenn ihr erzählt, ne, ihr seid ja Feuer und Flamme für das Autippen, also was macht das wirklich besonders?
Ja, da möchte ich gleich starten.
Gerne.
Genau. Also eine Besonderheit ist auf jeden Fall, dass die Performance-Analyse im Autippen beschrieben wird. Und das war auch das Erste, was mich total begeistert hat in meinen ersten Berufsjahren und auch unterstützt hat, weil es ist oft so gewesen, dass ich begonnen habe, Betätigungsanalysen durchzuführen und mir gedacht habe, oh mein Gott, was muss ich da alles beobachten? Es geht alles so schnell, ich verpasse doch alles. Und das Autippen gibt eben durch die beschriebenen Performancefertigkeiten ein Konstrukt vor, an dem man sich super orientieren kann. Es hilft einfach zu beobachten und zu beschreiben. Und ich nehme das auch jetzt immer wieder her, um eben Beobachtungen zu beschreiben, weil es einfach, einfach die Wörter, die das Autippen vorgibt, auch zum Erklären von den Eltern oder für die Kinder, das vereinfacht. Genau. Und es werden eben kleinste beobachtbare Einheiten im Autippen beschrieben. Die werden Aktionen genannt. Und vielleicht erkläre ich euch das besser in der Hand eines Beispieles. Und zwar, genau, und zwar von des eines Butterbrotbestreichens. Also da könnte man so Aktionen beobachten, wie zum Beispiel, kann der Patient hinlangen zum Messer? Ergreift er es, das Messer? Hält er es? Und man bleibt immer wieder noch bei der Betätigung einfach. Oder beginnt er beim Bestreichen? Hört er zum richtigen Moment auf oder beendet er zu spät, indem er weiter streicht und es ist schon genug Butter oben. Und wenn man das alles gut kann und das beschreibt, dann arbeitet man auch ganz, ganz klar im Top-Down-Ansatz und ist weniger verleitet, wieder in die Körperfunktionen abzurutschen, was uns, glaube ich, schon immer wieder schnell passieren kann, als man denkt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Kind hätte mit Hemiparese und das Ziel wäre, Haare flechten. Da ist man eigentlich ja schon im Top-Down-Ansatz drin. Aber es kann sein, dass man dann nur funktionell wieder an der Hemiparese arbeitet. Schaut man sich aber die Betätigung wieder anhand des Autippens an, an den beschriebenen Performance-Analysen, dann kann man vielleicht erkennen, es liegt nicht nur an der Hemiparese, weil es kann den Haarkomi gut greifen, sondern hat Schwierigkeiten eher zu dosieren, den Haarkomi auseinander zu ziehen. Oder vielleicht liegt es an ganz was anderem, dass er bei einem Schritt gar nicht den Fokus halten kann. Und das unterstützt uns einfach auch dann in die Intervention besser zu gehen, was eine weitere Besonderheit einfach ist. Genau. Mhm.
Ja, jetzt hast du uns schon richtig Lust drauf gemacht, mal noch tiefer in das Thema einzusteigen und weg von der Theorie an sich zu gehen. Jetzt wollen wir direkt mal in die Umsetzung gehen. Wenn ich jetzt vorhabe, morgen mit meinem Patient O-Tippen anzufangen und ich habe mich ein bisschen eingelesen ins Buch und möchte das vielleicht auch meiner Kollegin erklären oder sowas, mit was sollte sie sich denn vorbereiten? Gibt es da irgendwelche Bögen, außer dass ich jetzt das Buch lese und natürlich diese Podcast-Folge höre? Was sollte ich denn noch machen, um mich auf O-Tippen in der Therapie erstmal vorzubereiten, als bevor ich wirklich am Patienten dann ansetze?
Ja, also wir haben über diese Frage uns natürlich auch Gedanken gemacht. Was braucht es, um das O-Tippen zu machen? Was hilft mir? Und also ich oder wir beide würden sagen, was es braucht, um sich mit O-Tippen zu beschäftigen, ist in erster Linie einmal, dass ich Lust darauf haben muss, zu entdecken, welche Bedeutung Betätigung für jede einzelne Klientin hat. Und diese Lust darauf, eine Person wirklich kennenzulernen und das, was für sie von Bedeutung ist, das muss man mitbringen, wenn man nach O-Tippen arbeiten will. Zum Beispiel habe ich die Woche ein Mädel betreut, ein 13-jähriges Mädel. Das ist ihr ein großes Anliegen, dass sie ihren Popo sauber abputzen kann beim Toilettengang. Jetzt, wenn ich einfach nur Popo abputzen höre, dann habe ich keine Ahnung, um was geht es denn eigentlich? Will sie einfach ihre hübsche Unterhose nicht schmutzig machen? Oder ist es den Eltern so wichtig? Oder wie das Mädel mir gesagt hat dann, nee, eigentlich ist das alles nichts. Es ist mir einfach unangenehm, wenn ich etwas in meiner Unterhose, ein paar Streifen habe, wenn ich im Schwimmunterricht mich vor meinen Freundinnen umziehe. Und das mag ich nicht haben. Mhm. Und wenn man OTippen und Betätigung ins Zentrum setzen will, dann finde ich, dann muss man das das muss ich wollen. Das muss ich wirklich wollen und zulassen. Ich will die Personen kennenzulernen. Und genauso muss ich herausfinden für mich, was es bedeutet, eine klientenzentrierte Haltung einzunehmen. Also, dass ich zum Beispiel jetzt gemeinsam mit ihr überlegt habe, ja, du, sollen wir jetzt wohl eher üben, den Popo abzuwischen? Weil jeder von uns hat ab und zu mal ein bisschen was in der Unterhose. Oder wäre es vielleicht für dich nicht wichtiger, dass du dich so ausziehen kannst, dass, wenn möglicherweise die Unterhose ein bisschen schmutzig ist, dass es deine Freundinnen nicht sehen? Und ich muss wie lernen oder einfach Lust drauf haben, wirklich gemeinsam mit den Kindern, mit den Klienten rauszufinden, was und wie sie eigentlich Intervention gestalten wollen. Also, und ich glaube, das sind so die zwei Sachen. Wenn man das mitbringt und da Lust hat, das mehr kennenzulernen, dann hat man schon mal eigentlich den größten Schritt gemacht, sich dem OTippen anzunähern. Und wenn man dann noch offen und neugierig ist, sein Handeln zu reflektieren und vielleicht für mich ein bisschen mehr mein Profil zu schärfen, dann würde ich sagen, dann kann man langsamer drangehen und kann sich ein bisschen einlesen. Und ich glaube, ich würde wirklich sagen, lest erst mal Publikationen auf Deutsch, wo Fälle beschrieben sind, wie in den vorher beschriebenen Büchern. Und überlegt euch mal, was gefällt mir da jetzt gut? Ist es vielleicht genauso wie die Tanja und ich total von dieser Performance-Analyse so angefixt worden sind, ist es vielleicht das für euch? Und wenn es das für euch ist, dann nehmt euch mal das OTippen-Buch, das auf Deutsch ja auch übersetzt ist, und schaut euch mal diese kleinen Performance-Fertigkeiten an. Und da könnt ihr euch, da müsst ihr keine Fortbildung machen. Man kann natürlich die Fortbildung machen, dann beschäftigt man sich intensiver. Aber man kann einfach dieses Buch hernehmen, kann sich durchlesen, wie macht man denn so eine Analyse? Und dann fängt man einfach an, damit zu beobachten, die richtigen Worte zu finden, Bewertungen zu machen. Und wenn man dann da mehr drin ist, dann kann man langsam, würde ich sagen, tiefer und tiefer einfach in das Thema einsteigen und immer mal wieder das Buch rausnehmen und was drüber lesen.
Also ich brauche jetzt tatsächlich jetzt auch keinen Fragebogen, den ich mir jetzt irgendwo downloade oder kaufen muss und daran dann quasi alles abhake, sondern es geht tatsächlich um die um das Bedürfnis natürlich und die Betätigung des Klienten und der Klientin. Ja. Und dementsprechend schaue ich, woran hakt es denn eigentlich? Weil wie du auch gesagt hast, abwischen ist so viel, was funktioniert nicht und warum möchte der Klient, die Klientin genau das? Was steckt denn da dahinter? Das ist, finde ich, schön, dass du das nochmal so herausgearbeitet hast.
Ja, und vielleicht da noch ergänzend dazu, es ist kein Fragebogen oder ein Bogen. Es ist das OTippen ist eher wie, es gibt uns eine Struktur zum Denken, es gibt uns einen Leitfaden und es will uns immer wieder drauf stoßen, dass wir uns einfach fragen, bin ich jetzt noch an der Betätigung? Oder übe ich jetzt Körperfunktionen oder, und wenn ich das mache, macht es jetzt gerade Sinn oder nicht? Und es ist ein Denkmodell und es sagt auch nicht, du machst das falsch oder du machst das richtig, sondern es will dir wie Wissen an die Hand geben, mit dem du dich selber reflektieren kannst.
Okay, schön. Wie kann ich mir denn jetzt genau die Umsetzung von OTippen nochmal vorstellen? Vielleicht nochmal mit einem ganz anderen Beispiel. Ihr habt ja schon einige Beispiele gebracht, wie zum Beispiel das Butterbrot schmieren oder eben auch abwischen. Habt ihr da noch ein weiteres greifbares Beispiel? Alle guten Dinge sind drei. Ja. Damit ja, wir uns das auch nochmal von der anderen Seite angucken können.
Genau, das machen wir da. Also, ich möchte euch gerne die Umsetzung des OTippens wirklich anhand eines Therapieprozesses von unserer Kollegin, der Simone, näher bringen. Und so, dass wir gemeinsam mal die Phasen des OTippens auch durchgehen und ihr da ein bisschen einen Einblick bekommt, wie schaut das wirklich, die Umsetzung genau aus. Sie hat eine Patientin von uns betreut, die Laila, und sie hat die Laila begleitet, wieder selbstständig mit dem Handy selber fotografieren zu können. Und das Fallbeispiel ist auch in der Ergopraxis 621 nachzulesen, also falls da irgendwer Interesse noch hat. mehr zu wissen oder zu erfahren, genau. Und wir, wie gesagt, gehen jetzt gemeinsam einmal die Phasen des Otippens durch. Es gibt drei und wir starten mit der Evaluationsphase. Und im ersten Schritt hat einmal die Simone Informationen von der Leila gesammelt und hat sich mal ein ganz globales Bild von ihr gemacht. Und für euch zu wissen ist, dass die Leila früher ein ganz normales Leben geführt hat. Sie ist eine Jugendliche, die aufs Gymnasium gegangen ist und die 11. Klasse besucht hat, bevor sie dann akut an einer hohen Querschnittslähmung erkrankt ist und völlig eigentlich auf Hilfe angewiesen war. Und die Simone trifft die Leila das erste Mal mit dem Wissen, dass eigentlich die Leila in den letzten Wochen nur ums Überleben gekämpft hat. Die Leila ist bei uns zur Frührehabilitation gekommen und das Schöne war eigentlich, dass selbst in der ersten Phase das Mädchen schon gemeint hat, sie möchte gern wieder selbstständig fotografieren können. Obwohl sie da wirklich nur ein bisschen den Kopf wiegen konnte, die Finger und den linken Fuß etwas wackeln konnte. Und im zweiten Schritt der Evaluationsphase haben sich dann die Simone und die Leila direkt getraut, die Analyse von Fotografieren zu machen. Und das finde ich einfach so genial, weil die Simone da jetzt nicht gesagt hat, na Leila, jetzt darf man nur Funktionen üben und dann schauen wir sich das Fotografieren an. Die haben einfach gesagt, das ist das Wichtigste, das ist für die so bedeutend, wir machen das jetzt gemeinsam. Und Leila hat seit ihrer Erkrankung da nicht mehr fotografiert und probiert es das erste Mal tatsächlich mit der Simone im Klinik-Setting bei uns aus. Und die Simone hat ja am Anfang gesagt, Leila, versuch so viel selber zu machen, wie du kannst und sag mir einfach Bescheid, wo du Hilfe benötigst. Und dann bittet die Leila eben die Simone, dass sie es einmal in den Pflegerollstuhl, in den Klinikgarten bringt, zu der Blumenwiese. Und dann lässt sie sich das Smartphone von der Simone in die Hand geben. Und da ist so, dass das Smartphone jedoch immer wieder aus der Hand fällt, und zwar auf ihren Schoß. Und danach bittet sie Simone, das Smartphone zu halten und hat ihr dann genaue Anweisungen gegeben, wie die Simone das ausrichten soll, das Handy, und ab wann sie dann den Auslöser drücken soll für das Foto. Und nach dem Schritt haben sie dann besprochen und dokumentiert, was gut geklappt hat, also ihre Ressourcen und wo noch Schwierigkeiten sind. Und ich mag auch gerne das vorlesen, was sie dokumentiert haben, weil das einfach so viel Einfluss auf die Intervention auch dann genommen hat.
Gern.
Leila benötigt regelmäßig Hilfestellung. Die Therapeutin bewegt und positioniert den Rollstuhl. Leila wählt das Motiv aus. Die Therapeutin ergreift und hält das Smartphone, richtet dieses zur Blume hin aus und löst den Klick für Leila aus. Also eigentlich ganz simpel und cool. Und oft ist es wirklich so, dass wir uns ja richtig schwer tun, mit so die Betätigung zu analysieren und zu beschreiben. Mhm. Und für das ist halt einfach das Otippen da und unterstützt uns, die Betätigung gut zu beschreiben.
Ich finde das so gut, weil ich musste gerade spontan irgendwie an meine Ausbildung denken, die auch schon ein paar Jahre her ist. Und wir mussten auch so eine Art Analysen machen anhand eines Pettichrohrkopfs, den wir flechten mussten. Und ich habe mir gerade gedacht, warum hat man das nicht so gemacht? Also warum hat man nicht, ne, das so hergenommen und wirklich Betätigung analysiert? Ich verstehe es nicht so ganz. Also ja, super schön. Schönes Beispiel. Ja.
Ich finde das Beispiel, wenn ich jetzt gerade auch nochmal einhaken kann, wirklich sehr wertvoll, weil, du hast es vorhin auch angedeutet, oftmals wäre dann bei vielen KollegInnen und auch bei mir tatsächlich erstmal so die Sache, jetzt üben wir erstmal Funktionen, damit mal wieder ein bisschen was geht. Und ich finde es toll, dass sie, obwohl beide gewusst haben, es wird eben jetzt erstmal viel Unterstützung vonnöten sein, dass sie den Prozess trotzdem gewagt haben. Ich finde das so ein bisschen ein Game Changer im Kopf, so ein bisschen. Ne? Mhm. Weil das ja oft, egal wo, in der Handtherapie und so, überall das Credo ist, es muss ja erstmal Funktion her und dann können wir an die Betätigung oder sowas. Ne? Und das finde ich da einen ganz tollen Impuls.
Ja, und ich glaube, ich würde auch sagen, das Otippen ist das, was uns im Team auch wirklich den Mut gibt, uns da dran zu trauen. Ich wir sind alle geschult. Jeder, der zu uns kommt, wird geschult. Und dann habe ich diese Fertigkeiten als Therapeutin. Und dann traue ich mich auch ran, eine Analyse mit einem Kind zu machen, das wirklich fast noch nichts kann. Aber sie kann ja so viel, sie kann so gut um Hilfe bitten. Und das trauen sich die Kolleginnen, würde ich sagen, dadurch, dass sie dieses Handwerkszeug von dieser Analyse wirklich lernen, von der Pike auf und einfach tagtäglich üben und in sich drin haben. Mhm.
Mhm. Jetzt hast du uns, Tanja, natürlich schon ein bisschen neugierig gemacht auf Interventionen. Da, glaube ich, sind jetzt auch sehr viele gespannt, was man jetzt da rausziehen kann und wie es weiterging mit Laila und Simone.
Genau. Also ich würde auch noch dazu sagen, dass ich es auch total schön finde, einfach das Betätigungsorientierte, weil einfach die Motivation von unseren Patienten so viel größer ist, wenn man an bedeutungsvollen Betätigungen arbeitet. Und eben das sieht man total schön bei der Laila. Und bevor ich zu den Interventionen komme, möchte ich noch fortsetzen mit dem Ziel, was wir daraus entwickelt haben. Mhm. Das wäre nämlich der nächste Schritt eigentlich im Otippen. Und da lese ich euch auch vor, wie die Laila das formuliert hat. Ich fotografiere in 2 Wochen im Klinikgarten mit nur noch gelegentlicher Hilfe. Ich richte mein Smartphone selbst aufs Motiv aus und löse den Klick aus. Also sie hat das Ziel, dass sie nur mehr gelegentlich Hilfe benötigt, dass sie selber das Smartphone ausrichtet und selber den Klick auslöst. Genau. Und danach haben die beiden nämlich überlegt, was jetzt die Ursachen für das Problem der Ausführung ist. Und da kommt man jetzt ganz klar auf die Körperfunktionen, die noch nicht vorhanden sind, aber auch auf das schmale und schwere Handy. Genau. Und jetzt sind wir dann in der Interventionsphase gelandet, in der 2. Phase von dem Optippen. Und in der Interventionsphase haben die 2 einfach den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe vereinfacht. Also wir erinnern uns nur mal, die Schwierigkeit war das Halten und Ausrichten des Handys und das Klicken. Und sie haben das so gelöst, dass das Handy in den Selfie-Stick eingespannt wurde. Und dann gemeinsam überlegt haben, wo kann ich den Selfie-Stick hinstecken, dass er gut hält. Und bei der Laila war es dann seitlich bei der Armlehne ihres Rollstuhles oder zwischen ihren Beinen. Und dann haben sie noch zusätzlich das Smartphone adaptiert, indem sie einfach die Sprachauslösung angewendet haben. Das heißt, dass sie einfach, wenn die Laila sagt, klick, löst das Smartphone automatisch aus. Genau. Und dann als nächsten Schritt kommt schon die Evaluationsphase. Und nach 2 Wochen haben dann Simone hat Simone gemeinsam mit der Laila geschaut, ob sie das Ziel erreicht haben. Und das möchte ich euch auch gerne vorlesen mit Lailas Worten. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich richte mein Smartphone selbst aus und betätige den Klick. Ich bin schon sehr zufrieden, so wie es mit dem Selfie-Stick geht. Vor allem bin ich sehr zufrieden mit meinen Fotos. Ich bewerte sie jetzt mit 8,5 von 10.
Sehr schön, ja.
Aber echt. Und ich finde auch, und es kommt natürlich hier auch wieder wie bei vielen Modellen auch zum Einsatz, wenn man eben mit dem Klienten arbeitet oder mit der Klientin und ihnen bewusst macht, welche Schritte man geht, warum man das tut, und sie auch darauf fokussiert, auf ihre Ressourcen. Es ist so wertvoll. Es ist wirklich schön.
Danke. Das Kompliment geben wir auch gerne an unsere Kollegin, die Simone, weiter.
Unbedingt, ja. Unbedingt.
Ja. Also ich finde es ein sehr eindrückliches Beispiel. Und das zeigt nochmal deutlich, wo der Unterschied zwischen den Otippen und anderen Modellen steckt. Und wie gesagt, es zeigt auch, finde ich, ich hatte nämlich auch mal so ein ähnliches, also ich habe nicht mit Motippen gearbeitet, ne? Das will ich überhaupt nicht so sagen, aber auch etwas nicht so was Weitgreifendes, aber eben auch so eine Intervention, wo wir eben auch gar nicht an den Funktionen, also in der Neurologie war das, und da war ich auch am Anfang nach meiner Ausbildung, also komplett neu im Beruf und auf krass funktionsorientiert, muss man sagen, und der Klient ist auch noch selber auf die Lösung gekommen, ist, dass er ja anstatt eines Briefumschlages, den er nicht mehr beschriften kann, aufgrund eines Tremors, das er beruflich machen muss, dann auf auf die Idee gekommen ist, einen Drucker einfach für die Beschriftung herzunehmen und solche. Deswegen finde ich es nochmal schön, das jetzt nochmal in so einen Prozess eingebettet zu bekommen. Ne? Also bei mir war das absolut prozesslos. Ne? Und von daher eine wunderbare Sache. Schönes Beispiel. Danke dafür.
Ja, und wenn ich da noch kurz ergänzen kann.
Gerne.
Du hast gerade auch gesagt, das Besondere am Autippen und was man jetzt an dem Beispiel auch gerade, was Tanja uns erzählt hat, auch noch zeigt, was auch was Besonderes an dem Autippen ist, was zumindest Tanja und ich nicht aus anderen Modellen kennen, ist eben, dass Anne Fischer sich auch ganz viel damit befasst hat oder befasst, was denn Ergotherapeuten denn eigentlich aktuell in ihrer Intervention tun. Und das, was du jetzt auch gerade aus der Neurologie ein bisschen berichtet hast oder was wir ja auch kennen, ist, dass wir zum Beispiel immer wieder auch mal mechanisch mit jemandem üben, wie bei robotergestütztem Training oder dass man Schleifen malen übt, wenn man die Graphomotorik verbessern will. Oder Anne sagt auch, ja, und was ich auch viel beobachte und ich glaube, was wir alle kennen, ist, dass wir simulierte Betätigung nutzen, dass wir einen Klient, der wieder mit Messer und Gabel essen möchte, dass wir ihm Knete zum Schneiden geben und dass wir dann ihn bitten, dass er so tut, als ob das Essen wäre. Und das ist ja was wir viel tun und wo uns Anne ein bisschen darauf aufmerksam machen will, uns zu überlegen, ist denn da jetzt wirklich euer Fokus auf der Betätigung? Und sie beschreibt dann eben noch, was für sie im Sinne vom Autippen wirklich, sie nennt es angemessene ergotherapeutische Interventionen sind. Und sie sagt da eben, und ich finde, das hört man sehr schön in dem Beispiel von Tanja Simone Leila, dass für sie es legitim angemessen ist, wenn die Interventionen, die wir mit dem Klienten machen, dass er in denen wirklich seine Zielbetätigung ausführt oder dass wir mit ihm über diese Betätigung sprechen. Und die Simone, die hat mit der Leila das Fotografieren geübt. Sie haben sich darüber unterhalten, wie der Selfie-Stick aussieht. Sie sind nie weggekommen von dem Fokus auf der Betätigung. Und die Simone hat dafür gesorgt, dass die Leila diese Betätigung im Endeffekt zufriedenstellender ausführen kann. Und das ist eben der Anne ganz wichtig, da zu schreiben. Und da gibt sie uns auch wirklich Worte, da gibt sie uns Ideen. Und gibt uns auch ganz verständlich aufgearbeitet auch Ideen, wie wir das bezeichnen können, was wir tun. Und die Simone hat für die Leila erstmal die Tätigkeit leichter gemacht. Also sie beide gemeinsam. Sie hat mit ihr die Ideen entwickelt. Mit dem Selfie-Stick haben sie es leichter gemacht. Jetzt, wenn wir einen Ausblick geben, die Leila hat sich natürlich noch verbessert und als die Leila wieder besser greifen konnten, haben sie natürlich geübt, mit dem Smartphone zu fotografieren und sie hat es am Ende auch geschafft. Also Anne sagt, wenn wir an Betätigung arbeiten, dann machen wir vielleicht manchmal Tätigkeiten leichter oder wir ändern die Vorgehensweise ab. Wenn wir zum Beispiel mit einer Person Einhänderschleife statt eine Zweihänderschleife üben oder indem wir Hilfspersonen anleiten, Schritte für Personen zu übernehmen. Und auch das war ja bei Leila großes Thema, dass die Ergotherapeutin mit der Leila und der Mutter besprochen hat, wie denn jetzt gerade die Leila fotografiert, weil natürlich ist sie am Nachmittag rausgegangen und hat auch mit ihrer Mama fotografieren wollen. Das war ihr großes Hobby. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir im Autippen auch haben und wo ich auch sagen muss, ich fange jetzt erst selber an, mich mehr damit zu beschäftigen, dass uns die Anne da Impulse gibt, uns zu hinterfragen, ob wir wirklich Betätigung im Fokus haben unter unserer Intervention. Und sie sagt nicht, boah, schrecklich, wenn ihr es nicht tut, sondern sie sagt, so, und jetzt reflektier mal drüber, welchen Anteil hat denn jetzt zum Beispiel Üben oder simulierte Betätigung und welchen Anteil gibst du wirklich der Betätigung? Und sie sagt wirklich, reflektier dich und probiere den Fokus auf der Betätigung zu lassen. Und das ist was, ich weiß nicht, ob ihr, Robert, Sabrina, ob ihr das aus anderen Modellen kennt, dass da wirklich so auch die Interventionen diskutiert werden.
Also absolut gar nicht.
Nee, mhm.
Würde mir jetzt auch kein Modell so einfallen, welches tatsächlich das so zur Reflexion auch anbietet.
Mhm. Ja. Ich habe auch noch eine Frage, oder die ich jetzt eingrätschen möchte. Achtung, es ist nichts vorbereitet tatsächlich und die zwei wissen diese Frage auch nicht. Ich erhöhe kurz die Spannung. Was ich auch immer wieder erlebe im im Kontext und im Gespräch mit KollegInnen, ist, dass die dann zu mir sagen, ja, das Betätigung, das du so predigst, ist ja ganz schön. Und wir wissen auch, dass es wichtig ist für den einzelnen Patienten, für die einzelne Patientin. Aber es sind so banale Ziele. Dann sage ich, ja, und trotzdem sind sie wichtig für den jeweiligen Klienten. Und dann sagen die, nein, also jetzt gerade zum Beispiel im Beispiel von der Laila, ich könnte mir vorstellen, mein Chefarzt in der Klinik oder sowas sagt, was soll der Mist mit dem Fotografieren? Jo, ist ganz nett, aber ganz ehrlich, wichtig ist, die muss aufstehen, die muss sich bewegen können, die muss wieder angebahnte Bewegungen und so weiter machen können. Ist es nicht zu banal für eine Therapie? Und ich würde gerne mal wissen, was ihr, wenn jetzt KollegInnen da jetzt sagen, ja, ich kenne meinen Chefarzt, der sagt das genauso, oder der Arzt, der das verordnet hat. Was würdet ihr den HörerInnen bei so einer Konstellation und so einer Konfrontation an die Hand geben zum Thema Betätigung?
Ja, ich glaube, was bei uns, das braucht seine Zeit. Man muss es immer wieder zeigen. Man muss immer wieder in den Visiten, in den Teambesprechungen drüber reden. Aber was absolut überzeugend ist, macht Videos von der ersten Analyse und wie es nach 2, 3, 4 Wochen aussieht. Und fragt eure Klientinnen, wie geht's euch damit? Und wenn man hört, was die Laila sagt, was andere Kinder sagen, wenn die zur Reha wieder zurückkommen und dem Arzt schon sagen, ich will lernen, mir einen Eyelinerstrich zu ziehen, dann ist das absolut überzeugend. Und ich glaube, da müssen wir die Emotionen von den Kindern, von den Klientinnen, diese Bedeutung, was es hat, das müssen wir einfach besser lernen zu transportieren. Und das ist auch den Kolleginnen, wenn ihr das Neurobuch, das Neue lest, das Vorwort von Dr. Frommelt heißt er, glaube ich, der beschreibt genau das, den Mensch im Mittelpunkt der Reha. Und wir müssen, und ich glaube, das können wir gut, wir Ergotherapeuten, wir müssen zeigen, dass wir da Veränderungen machen können und was für eine Bedeutung die für dieses Leben von den Klientinnen haben. Und wie gesagt, mit Videos und einfach vormachen oder die Leute mal dazu holen und es ihnen zeigen lassen, diese Freude, die darüber springt. Und das ist nicht nur bei uns Kindern so, das ist also bei den Kindern bei uns so, sondern auch bei Erwachsenen. Das müssen wir transportieren.
Mhm. Super interessant. Genau, bevor wir zur nächsten Frage kommen, möchte ich mal auch eine kurze Anmerkung nochmal machen. Ich finde, euer Beispiel zeigt wirklich eindrücklich, weil oftmals ist es ja so, ja, wie soll ich denn betätigungszentriert mit schwer betroffenen Klienten arbeiten? Und das zeigt es nochmal richtig schön, dass es eben möglich ist. Und ich hatte mir auch gerade im Laufe des als wir das Beispiel jetzt gehört haben, mir so gedacht, okay, was macht es jetzt besonders? Weil ich habe mir so vorgestellt, okay, wie würde es wohl ablaufen, wenn ich mit dem COPM-Bogen da ankomme, ohne ihn zu verteufeln oder so, darum geht es gar nicht, ne? Aber wäre es da zielführend gewesen oder wird man da wahrscheinlich auch wirklich da, wäre man da hingekommen, wo ihr hingekommen seid, ne? Ich glaube eher wahrscheinlich weniger. Deswegen
also, genau. Ja. Also wir kombinieren ja das COPM oft mit dem Otippen. Wir nehmen den schon oft gerne her im Erstgespräch, um wirklich auch zu erfahren, welche Betätigungen wichtig im Alltag sind. Und das Tolle ist ja beim Otippen, man kann es mit allen anderen Sachen gut kombinieren. Also man kann sich auch das Wichtige oder die Sachen von anderen Modellen, von anderen, von anderen Prozessen oder so heranziehen. Und wenn man da ein gutes Gefühl hat und da auch ein gutes Resultat erzielt, kann man das auf alle Fälle mitnutzen. Und bei der Laila war es ja dann auch so, dass sie durchaus das Fotografieren dann mit 8,5 bewertet hat und das auch zurückzuführen vom COPM ist.
Okay, super interessant. Ja.
Super, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob man das gut kombinieren kann. Von daher vielen Dank, dass du diese Frage vorweggenommen hast.
Okay, wir kommen mal zur nächsten Frage. Jetzt haben wir ja gehört, was das Otippen alles kann, wie besonders das ist und wie gut es ist. Gibt es denn auch Schwächen beim Otippen? Und was mache ich zum Beispiel, oder wenn sich jetzt Klientinnen überhaupt nicht darauf einlassen können? Also habt ihr da irgendwie Erfahrungswerte?
Also diese Frage nehme ich, weil ich auch ja das Otippen manchmal also unterrichte auch. Und eine Schwäche ist wirklich, was wir am Anfang schon gesagt haben, und es ist wahrscheinlich auch, warum sich viele noch nicht damit auseinandergesetzt haben, es sieht unglaublich unattraktiv aus, diese diese Grafik mit diesen Kästchen und dann noch diese vielen sperrigen Worte, wie zum Beispiel klientenzentrierter Performance-Kontext, akquisitorisches Modell. Das sind ganz sperrige Worte, die uns das Autippen vorgibt. Und auch dieses Buch, das ins Deutsche übersetzt ist von 2009. Für mich persönlich hat es auch ein bisschen einen unlogischen Aufbau. Und also man muss sich da schon ein bisschen reinfuchsen, dass man da einfach reinkommt. Aber als Ausblick, was ich euch mitgeben kann, dieses das Powerful Practice, was es bisher nur auf Englisch gibt, das ist sehr viel angenehmer aufgemacht. Es verwendet leichtere Worte und es es geht einem ein bisschen, ich würde sagen, es geht ein bisschen besser rein als in der alten Grafik, auch wenn die Inhalte wirklich die gleichen geblieben sind. Also das ist wirklich, das ist etwas, was einem vielleicht ein bisschen davon abhalten kann, aber es lohnt sich, sich dem zuzuwenden. Und was man vielleicht auch oder was wir auch öfter hören, was im ersten Moment als Schwäche gedeutet wird, ist, dass gesagt wird und das eben auch von Ärzten. Und Robert, du warst beim Talk bei einer Innovativen die Woche und hast es auch gesagt, dass die Ärzte oft am zweiten Tag fragen, ja wie, was macht ihr da jetzt eigentlich? Habt ihr noch keine Ziele? Habt ihr noch nichts gemessen? Und wie kann das jetzt sein? Jetzt tut ihr immer noch evaluieren. Und wenn man eben das Otippen in seiner Form hernimmt, dann wird man merken, ich nehme mir wirklich viel Zeit für diese Evaluationsphase. Und das muss ich im Team besprechen mit den Ärzten und auch mit den Eltern, die sagen, ja, wie macht ihr immer noch Therapie? Dass man einfach sagt, wir nehmen uns die Zeit, wir müssen die Person, ihre Anliegen, ihre Bedeutung dafür kennenlernen, wir müssen uns das anschauen und daraus entwickeln wir Ziele und interpretieren die Ursachen und dann starten wir mit der Intervention. Und dann wird nämlich plötzlich das, was man vielleicht als Schwäche sieht, dass es die erste Phase so lang dauert, dann wird man merken, und das hat man auch in dem Beispiel von der Tanja gerade gehört, dass dann die Intervention einfach viel schneller geht. Mhm. Und das ist für mich, das höre ich oft, dass das als Schwäche gesehen wird. Es ist aber eigentlich die Stärke von Otippen, dass man eben diese erste Phase wirklich so intensiv macht und dafür dann schneller ist in der Intervention. Und auch das, unsere Ärzte tun uns das mittlerweile nicht mehr fragen oder ankreiden, sondern die wissen, wir brauchen da länger und es ist okay. Mhm. Ja, und ansonsten, ich glaube, die Tanja hat es gerade schön gesagt, eben was ist Schwäche, was nicht Schwäche, dadurch, dass das Otippen und auch Anne Fischer eben sagt, es ist ein Prozessmodell und nehmt euch dazu, was euch gut gefällt, was euch liegt, was in eurer Einrichtung euch als erfolgreich, als Assessment bisher immer erschienen ist oder gut für euch ist, nehmt das mit rein, ergänzt das Otippen um das und um eure Erfahrungen und auch um eure eigenen Vorlieben, nutzt die Struktur, ergänzt es und deshalb denke ich mir, für mich hat es keine Schwächen, weil ich das dazu nehmen kann und mir ja ein Instrument gibt, dass ich reflektieren kann.
Mhm. Genau, die zweite Frage war ja noch was. Ah, ja. So schnell kommt ihr nicht davon.
Ja.
Genau. Wenn sich jetzt ein Klient oder eine Klientin jetzt nicht darauf einlassen kann, was für Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Ja, also nicht darauf einlassen. Ich sage ja nicht zu einem Klienten, so, ich mache jetzt mit dir das Otippen. Mhm. Und der sagt, wow, und rennt davon. Für mich ist das Otippen Ergotherapie pur. Es hat Betätigung im Zentrum, Klientenzentrierung. Und wenn sich jemand nicht drauf einlassen möchte oder einlassen kann, drauf mit mir klientenzentriert zu arbeiten, also dass er eine aktive Rolle übernimmt und selber mit nach Lösungen sucht. Wenn ein Klient nicht an seinen Betätigungen arbeiten möchte, sondern vielleicht sagt, ja, aber ich möchte einfach nur meine Armbewegungen wieder üben. Also dann muss ich mich wirklich fragen, ist der Klient wirklich in der Ergotherapie richtig oder sollte ich mir dann nicht überlegen, ob er vielleicht bei den Physios oder bei den Neuropsychologen vielleicht besser aufgehoben ist? Und ich denke, ich muss meiner Rolle bewusst sein. Ich muss dem Klienten die Chance geben, dass er weiß, was wir leisten können in der Ergotherapie, für was wir zuständig sind. Wenn er dann aber sagt, und das haben wir auch immer wieder, dass Jugendliche oder auch Eltern sagen, nö, wir möchten das nicht, wir möchten üben. Dann muss man, oder Bewegungen üben, oder Übungen, oder Hirnleistungstraining, dann muss man vielleicht auch wirklich mal sagen, ich glaube, ich kenne eine Berufsgruppe, die kann das dann besser als wir, dann würde ich euch gerne abgeben.
Okay, ich glaube, wahrscheinlich wird jetzt bei einigen so aufleuchten, wenn das immer so einfach wäre, gerade im Praxisbetrieb ist es ja leider immer noch so, dass es viele Dauerklientinnen gibt, die halt künstlich manchmal auch etwas durchgeschleust werden.
Oder die auch sagen, was ist denn dann so schlimm, wenn ich die Therapie, also wenn ich die Übungen fertig mache oder Hirnleistungstraining, was ja auch ein Heilmittel bei uns ist oder sowas. Ne? Also da könnte vielleicht jetzt der ein oder andere mal einen kurzen Schluck aufkriegen. Aber genau, sich da nochmal kurz gewahr werden, was leisten wir? Natürlich leisten wir auch Hirnleistungstraining, ganz klar. Aber welchen Kontext fordert der oder die Klientin ein? Und was möchten Sie genau? Und manchmal ergibt sich, dass es dann von einer anderen Berufsgruppe kompetenter tatsächlich übernommen wird. Manchmal richtet sich auch die eigene Therapie vielleicht dann doch eher so danach aus. Genau, aber ich finde es schön. Und bei manchen KlientInnen ist es ja so, dass die auch eingetrichtert bekommen haben von dem Therapieprozess immer, ich muss üben oder sowas. Und vielleicht lernen sie ja auch durch eure Fragen, wie ihr sie jetzt stellt, Moment, auch meine Bedürfnisse haben jetzt dahingehend Platz.
Ja, und ich glaube, man muss einfach ein bisschen begleiten und vielleicht gibt es ja irgendwann ein Anliegen oder man hört etwas und wo man dann ansetzen kann.
Das denke ich auch. Ich glaube, wir müssen uns manchmal gewahr sein, dass wir, also gerade Therapeutinnen, die sich halt mit Betätigungszentrierung auseinandersetzen, da etwas weiter dann im Denken sind wie unsere Klienten selbst, weil es halt gesellschaftlich noch nicht so verankert ist, dass es eben auch um Ressourcen geht, ne, sondern immer nur um Defizite bei uns im Gesundheitssystem. Genau, jetzt würden wir kurz zur vorletzten Frage kommen, beziehungsweise ihr habt ja eigentlich schon so viel darüber gesagt. Und zwar, es geht um Literaturtipps oder Infos, Phobies, was soll man sich einholen? Ihr habt uns auch im Vorfeld schon eine Liste zukommen lassen, die wir natürlich auch in die Shownotes verlinken werden. Aber vielleicht könnt ihr ganz kurz vielleicht eine Lieblingsliteratur darüber äußern oder so.
Ja, Tanja, hast du eine Lieblingsliteratur?
Eigentlich habe ich wirklich das Otippenbuch von 2014. Mit dem habe ich mich auseinandergesetzt und ich muss sagen, in den Vorbereitungen jetzt zu dem Podcast schaue ich mir bestimmt auch das neue Buch dann an, wenn ich mal mehr Kapazität zur Verfügung habe. Genau, aber ich finde einfach die Bücher von der Anne Fischer einfach spannend und wenn man sich mit dem Thema näher auseinandersetzen soll, dann auf alle Fälle die Bücher hernehmen, weil da sind tolle Beispiele drinnen und es ist wirklich toll beschrieben. Genau.
Ja, und wenn man vielleicht erstmal noch ein bisschen rausfinden will, ist das O-Tippen was für mich, will ich das Buch überhaupt kaufen, dann würde ich wirklich schauen, ob man zum Beispiel in dem Buch von der Kohlhuber Maria und der Eichhorn Christine und der Barbara Dehnhardt, betätigungszentriert in Ausbildung und Praxis, dass man damals so eine Zusammenfassung, die in leichten Worten geschrieben ist, ich habe sie geschrieben. Barbara Dehnhardt hat mich gezwungen, leichte Worte herzunehmen. das ist wirklich so. Sie hat es mir zurückgeschickt und hat gesagt, alle Worte aus dem O-Tippen gehen raus, erklär es auf Deutsch und gescheit. Aber da kann man, glaube ich, ein bisschen leichter reinkommen. Und auch in diesen Fallbeispielen wie von der Laila oder auch von Barbara Egler und Daniela Senn, auch in der Ergopraxis erschienen, da kann man einfach mal ein bisschen reinlesen und sich überlegen, das gefällt mir, das könnte ich mir jetzt, da habe ich einen Klienten, das könnte ich bei dem ausprobieren, da kriegt man ein bisschen Ideen.
Ich finde es unglaublich angenehm, dieses, nein, kein Druck, nein, da muss ich jetzt nicht die nächste Fortbildung besuchen und hier das Geld ausgeben und da, sondern liest dich mal da ein bisschen ein. Ich finde, da macht es schon Lust drauf, das überhaupt auszuprobieren.
Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich, und das sind wir jetzt, wir freuen uns wahnsinnig, die Pandemie hat uns alles verhakelt in den letzten Jahren, wir hätten die Anne Fischer schon 2 Jahre hintereinander hier gehabt. Aber sie hat uns jetzt, wir sind gerade in den letzten Zügen, sie wird nächstes Jahr, in 2023, wahrscheinlich im Juni, wird sie nach Deutschland kommen. Und zwar wird sie einmal bei der innovativen Ergotherapie in Paderborn einen Kurs geben und einen bei uns in Rosenheim, in Zusammenarbeit mit Rosenheimer Schule. Also und wer das O-Tippen, das Powerful Practice wirklich von der AM kennenlernen möchte, der ist herzlich eingeladen da, zu kommen. Es ist, sie macht es mit so einer Leidenschaft. Es ist einfach ja, eine Freude, wie die Tanja auch gesagt hat, ist direkt von ihr selber zu lernen. Also da, wer da Lust hätte, hier kann man es von ihr lernen. Man kann aber auch auf Deutsch, Daniela Sen bietet Fortbildungen an. Es gab in diesem Jahr auch eine beim DVE. Man kann mit dem EMS bei der, also Assessment of Motor and Process Skill, was bei der innovativen Ergotherapie auch angeboten wird. Also da, es gibt ein Fortbildungsangebot, aber Sabrina, wie du sagst, nicht die Latte gleich so hochlegen.
Ja,
man kann mit dem Ruhm, wie die Tanja gesagt hat, auch super gut starten und mitarbeiten und man hat das Handwerkszeug in dem Buch.
Und das Schöne ist ja, wir können ja immer lernen. Wir können uns immer wieder verbessern. Und dazu sind dann auch solche Fortbildungen wieder gut. Aber vielleicht erstmal eben anschnuppern, ist es was für mich.
Was ich nur ergänzen möchte, ist, wenn man die Möglichkeit hat, das im Team gemeinsam zu lernen, ist das immer von Vorteil. Einfach der Austausch miteinander, mit meinen Kollegen, man kommt einfach so viel weiter und ist so viel motivierter. Und ich merke auch, dass jetzt das Erarbeiten so mit der Melanie wieder, auf wie viele neue Sachen ich wieder draufgekommen bin und was man da wieder Lust hat, in der Therapie umzusetzen. Mhm. Also gemeinsam finde ich es immer am besten als alleine.
Das stimmt, das ist natürlich der optimale Fall, dass wir KollegInnen haben, die gleich denken oder ähnlich denken, ähnliche Muster haben, nicht gleich, weil sonst wäre es wieder langweilig, dann kommt man nicht auf andere, dann ist man nicht kreativ zusammen, aber schön. Ich möchte das Thema einmal hier abschließen und euch mit unserer berühmten letzten Frage bombardieren. Wer hat euch denn bisher inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch? Du hast es zwar schon ein bisschen verraten, Melanie, aber vielleicht gibt es ja noch jemand, der dich inspiriert hat.
Tanja, ich glaube, ich lasse dich mal anfangen.
Soll ich mal? Danke. Ja, also ich finde die Frage sehr schön und ich muss sagen, ich habe tatsächlich mir einige Gedanken dazu machen müssen, um diese zu beantworten. Und es ist auch so, dass ich jetzt keine konkrete Person nennen kann, die mich inspiriert hat, sondern ich habe Inspiration in ganz unterschiedlichen Begegnungen erfahren. Also Begegnungen von ganz unterschiedlicher Intensität, wie zum Beispiel, wie ich vorher gerade gesagt habe, im Austausch mit meinen Kolleginnen, wie ich da einfach inspiriert worden bin, mich mit Themen tiefer auseinanderzusetzen, tiefer in Themen einzutauchen, neue Themen zu entwickeln. Oder Inspiration habe ich auch erfahren, als ich der Anne Fischer, die schon ewig Ergotherapeutin ist, einfach immer noch voll begeistert von Betätigung spricht und das 3 Tage hintereinander. Oder auch, wo ich Inspiration viel erfahre, ist im Austausch mit unseren Eltern oder Kindern, mit denen ich halt gemeinsam dann einfach nach Lösungswegen suche, damit sie wieder teilhaben können und damit sie herausfordernde Situationen für sie einfach bewältigen können. Und das gibt mir einfach voll viel Inspiration und ich glaube oder ich hoffe, dass ich noch ganz viele solche Begegnungen in meinem Leben haben werde, sowohl im privaten und auch im beruflichen Leben, genau. Und ich glaube, da muss man einfach offen sein und in Kontakt treten und dann einfach schauen, was es ergibt und das nehmen, was man kriegt. Ja, das ist für mich Inspiration.
Schön.
Wow, Tanja, ich glaube, ich würde das einfach so stehen lassen. Es ist total gut ausgedrückt, was du gerade gesagt hast. Das ist es, was uns inspiriert.
Okay. Schön, dann lassen wir das als Schlusswort stehen. Ihr beiden, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns das O-Tippen näher gebracht habt. Und ich denke auch, dass der ein oder andere wirklich dieses Monstrum in seinem Kopf entfesseln konnte oder ein bisschen klarer sehen konnte und merkt, okay, das ist eigentlich ein richtig cooles Instrument. Robert hat schon gesagt, die Infos davon stehen in den Shownotes, da könnt ihr euch noch weiter informieren. Und ihr dürft uns natürlich gerne schreiben, wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt noch irgendwelche Fragen habt zum O-Tippen. Wir bombardieren dann unsererseits wieder Melanie und Tanja. Und wenn ihr andere Fragen noch habt, zum Beispiel zur pädiatrischen Neuro-Reha, in der die beiden arbeiten, weil euch das interessiert, oder zu Tanjas Volontär in Bali oder zu Anne Fischer und der Fortbildung nächstes Jahr, schreibt uns gerne unter info@performance-skills.de. Ja, ich mache mir Notizen während der Folge.
Merkt das schon. Sehr gut, Sabrina. Genau, von meiner Seite aus vielen Dank, dass ihr beide bei uns wart heute, dass ihr bei Performance Skills wart. Ich fand das eine super interessante Folge. Wie gesagt, ich kenne das O-Tippen auch schon ein bisschen länger, habe ja vor dem Vorgespräch auch schon gesagt, war für mich am Anfang auch ja ein Riesenrätsel und auch erst durch das Selbstlesen des Buches dann verstanden, was es eigentlich dort ansatzweise geht. Ich habe noch nicht alles sicherlich nicht verstanden. Von daher, Dankeschön, dass ihr heute etwas Licht ins Dunkle gebracht habt. Und ansonsten, ja, liebe HörerInnen, wir wünschen euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Ja, Sabrina, wir hören uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ne?
Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Also, macht's alle gut. Tschüss, Tanja. Tschüss, Melanie.
Tschüss.
Ciao.
Performance Skills, der Podcast.